Kurz vor ihrem Rückzug als Leiterin des Theaters der Salzkammergut Festwochen ereilte Karin Bergmann der Anruf aus Salzburg. Sie sollte Intendantin der Festspiele werden. Markus Hinterhäuser wurde beurlaubt, der Sommer stand vor der Tür, eines der größten Festivals war ohne künstlerische Leitung. Tollkühn übernahm Karin Bergmann die Gewerke, warf sich mit Werf in das Geschehen. Bis zu diesem Zeitpunkt mit Markus Hinterhäuser befreundet, dachte sie an ein Zusammenspiel in irgendeiner Art und Weise. Jedenfalls wollte sie das Programm, das der Pianist und Intendant programmiert hat, umsetzen. Nun macht sie das auch bravourös, wenn auch mit negativen Vibes ihres Vorgängers. Nach wie vor verweigert er ein Gespräch mit ihr, meidet jede Begegnung. Zur Freude der Festspielgemeinde allerdings spielte Markus Hinterhäuser seine beiden angekündigten Konzerte und erhielt dafür mit Görne für das erste und Igor Levit für das zweite Standing Ovation, Bravo-Rufe und einen Blumenregen auf der Bühne.
Also, dass Markus das Konzert gespielt hat, erleichtert mich vor allem sehr, weil ich natürlich im Vorfeld sehr darauf gehofft habe, dass er diese beiden Konzerte hoffentlich spielt, weil ich immer denke, das Publikum bedeutet ihm ja auch etwas und sein Publikum ist ihm wichtig. Und vor allem hat bei diesem Konzert oder im Anschluss an dieses Konzert etwas stattgefunden, was ich ihm auch vor sozusagen mitgeteilt habe, dass ich gewusst habe, er wird sich bei diesen Gelegenheiten auch das abholen können, was ihm für seine 10-jährige Intendanz und für seine jahrzehntelange Mitarbeit und Zugehörigkeit zu den Salzburger Festspielen zusteht. Nämlich, das kann man, glaube ich, so sagen, Ovationen.
Herzlich willkommen zu einem Künstlergespräch der Freunde der Salzburger Festspiele. Lassen Sie diese Bitte.
Das Herz hat Gründe, sehr geehrte Damen und Herren, die Vernunft nicht kennt. Nun wissen wir, dass das Herz der Intendantin 2026, 27 für die Kunst, für die Kultur, für das Theater, für die Musik schlägt. Was aber sagt der Verstand von Karin Bergmann nach der ersten Eröffnungswoche der Salzburger Festspiele?
Also es kommt natürlich entscheidend auf den Verstand an, in dem, was ich sozusagen hier tue. Aber nach dem Eröffnungswochenende hat doch hauptsächlich das Herz gesprochen, weil ich war eigentlich richtig glücklich. Ich war natürlich auch erleichtert, wenn ich jetzt an den Eröffnungsfestakt denke, weil letztes Jahr, als ich noch nicht hier war, gab es ja sozusagen diese Störung und dadurch war der diesjährige Festakt im Vorfeld durch unglaubliche irgendwie Sicherheitsauflagen und Vorbereitungen und wirklich ja ziemlich viel sogenannte Krisenworkshops geprägt. Das belastet einen natürlich doppelt, wenn man Neuling ist und gleichzeitig weiß, es ist eine so wichtige Sache und es geht um die Eröffnung des größten und schönsten Festivals der Welt. Aber insgesamt hat mich das Eröffnungswochenende beglückt. Wir hatten zwei wirklich unglaublich schöne, erfolgreiche Schauspielpremieren. Den Faust und die Uraufführung von Peter Handkes neuem Stück. Was für mich zusätzlich bewegend war, weil Peter Handke endlich auch mal wieder vor Ort war. Und es großartig war, ihn zu erleben. Den österreichischen Nobelpreisträger, den seit Jahrzehnten eine Geschichte mit dieser Stadt verbindet. Und wenn ich jetzt auf den Sonntag zurückkomme, morgens dieser Festakt, der fantastisch war, weil man eine so ungewöhnliche und großartige Festrednerin gefunden hat. Und auch weil ich froh war, dass nach der sehr kurzfristigen Absage von Klaus-Maria Brandauer mit Senta Berger eine wunderbare Frau gekommen ist, um diesen Max-Reinhardt-Text zu lesen. Aber dass es am Abend dann eine so aufregende Neuinterpretation von Carmen gab, die umjubelt wurde. Ja, jetzt komme ich wieder zum Punkt. Das alles hat mich sehr erleichtert. Und ja, der Verstand war dann auch irgendwie klar und hat gesagt, das war ein guter Auftakt. Jetzt müssen wir sehen, dass wir uns in der Liga weiter bewegen. Aber das Herz war übervoll.
Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Karin Bergmann ist ja das erste Mal bei Ihnen und ich freue mich, dass das Herz übergeht und sie sprudelt, wie Sie sehen, vor Freude nach dem Mont Blanc im Burgtheater, der Überquerung des Höllengebirgens und einer geografischen Näherung jetzt zum Untersberg. Oder, Karin Bergmann, in welchem Quartier sind Sie gerade auf dem Punkt zum nächsten 8000er?
Also ich habe eigentlich keine, sage ich jetzt mal, Hochgebirgstour angestrebt. Aber natürlich, wenn Sie das Burgtheater erwähnen, ich habe immer gesagt, das Burgtheater war für mich der Mount Everest. Das war aber damals in Relation zu meiner Zeit an der Volksoper, wo ich mit Nikolaus Bachler gearbeitet habe, weil ich immer gesagt habe, die Volksoper war entspannter, weil, da komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, es ist manchmal einfach viel einfacher und schöner mit Musik zu arbeiten, obwohl ich natürlich von der Literatur komme, vom Wort. Aber also wenn ich jetzt bei dem Gebirgsbild bleibe, dazwischen war dieser kleine Spaziergang in meiner eigentlich Retire-Zeit um den Traunsee herum bei den Salzkammergut-Festwochen Gmunden. Und ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nie vorstellen können, dass ich eines Tages hier wirklich, ich nenne es jetzt mal, in Sphären mich bewege, die ich seit Jahrzehnten als Zuschauerin kannte, dass ich jetzt hier eine kurze, aber für mich natürlich wahnsinnig wichtige Zeit verantwortlich bin, ist extrem herausfordernd, aber auch schön.
Der Nachhall wird ja bis 2028 sein, weil ja auch die Programmierung für das Jahr 2028 bereits vonstatten gehen muss. Wie geht's der Tag, der Alltag von Karin Bergmann, die ab April eingesprungen ist, ein fertiges Programm vor sich hatte, jetzt bei Proben dabei ist, 4500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht nur persönlich betreut, aber dafür wohl verantwortlich ist, sie auch versammelt hat, ihnen allen gesagt hat, sie will eine Atmosphäre des Respekts und des Vertrauens schaffen. Nun ist Frau Lützgemann auch bei uns, die sie mitgebracht hat. Die wird wohl wissen, wann sie auch zur Stelle sein muss. Ihr kennt einander lang genug. Aber wie kann man, wenn man so ein Pensum zu erfüllen hat, wie ein fertiges Programm, darüber hinaus denken und für 2027 das Theater, 2028 Oper und Theater programmieren?
Also erstmal muss ich sagen, ich wäre ja gar nicht angetreten, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Markus Hinterhäuser hier ein großartiges Programm für 2026 geplant hätte. Ich habe das ja gewusst, nicht nur, weil Markus Hinterhäuser und ich uns im Vorfeld ja eine ganze Zeit lang getroffen haben, weil es den Plan gab, dass wir auch zusammenarbeiten. Aber das Bewusstsein, dass ich hier sozusagen auf etwas stoße, was großartig vorbereitet ist, von dem ich auch wusste, dass es vom Publikum bereits heiß erwartet wird, weil auch das war ja bekannt, dass das Interesse im Vorfeld, also sprich die Vorverkaufszahlen und so, das alles für sich gesprochen hat. Das war für mich natürlich gut, sonst hätte ich mich auf dieses Abenteuer gar nicht eingelassen. Aber natürlich ist es so, dass jetzt, wo ich hier bin und auch wenn mein Vertrag nur bis Herbst 27 geht, im Augenblick ganz klar ist, es muss bis 28 geplant werden, alles andere wäre fahrlässig. Das ist von vornherein so besprochen gewesen und ja, das findet im Moment statt. Aber hauptsächlich ist natürlich die Arbeit jetzt im Moment, die ganzen Produktionen, die am Start waren zu Beginn und die, die jetzt noch unterwegs sind, weil es erwarten uns ja noch eine Vielzahl von Premieren, dass man die gut begleitet und gleichzeitig so einen Riesenbetrieb organisatorisch, logistisch mit dem Team irgendwie führt. Aber das ist etwas, Stichwort Team. Ich kann nur sagen, das war mir natürlich klar, dass es hier sehr viele Menschen gibt, die mit großer Kompetenz und Begeisterung für die Festspiele arbeiten. Aber ich muss auch sagen, ich bin extrem gut aufgenommen worden, sehr zugewandt, unterstützend. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil die Tage sind lang. Sie fangen morgens um 8.30 Uhr an. Und wenn ich jetzt an dieses Eröffnungswochenende und an die ersten Premieren denke und ich dann irgendwie auf meinen Zeitplan schaue, den ich jeden Tag ausgedruckt bekomme, steht dann da manchmal auch entweder Mitternacht oder 0.30 Uhr Rede der Intendantin. Und dazwischen ist man nicht zu Hause und macht sich schön, sondern dazwischen ist man im Festspielhaus und geht von einem Termin zum nächsten. Das ist komplex, das ist herausfordernd. Ich bin ja auch angetreten und habe gesagt, ich habe einen Mordsrespekt vor dieser Aufgabe und natürlich auch vor den Menschen, die hier arbeiten, vor allem vor den Künstlerinnen und Künstlern. Aber ich bringe auch vieles mit, nicht nur an Liebe und Leidenschaft, sondern auch an Know-how. Und bis jetzt funktioniert es, glaube ich, ganz gut.
Ich glaube, ich habe das Kompliment das letzte Mal in Gmunden gemacht, als wir einander sahen. Ich habe gefunden, sie schaut blendend aus. Man merkt nicht, dass sie zwischendurch nicht nach Hause gehen kann, um sich schön zu machen. Karin Bergmann, Markus Hinterhäuser hat sein Konzert gespielt. Macht sie das glücklich?
Also, dass Markus das Konzert gespielt hat, erleichtert mich vor allem sehr, weil ich natürlich im Vorfeld sehr darauf gehofft habe, dass er diese beiden Konzerte hoffentlich spielt, weil ich immer denke, das Publikum bedeutet ihm ja auch etwas und sein Publikum ist ihm wichtig. Und vor allem hat bei diesem Konzert oder im Anschluss an dieses Konzert etwas stattgefunden, was ich ihm auch vorher sozusagen mitgeteilt habe, dass ich gewusst habe, er wird sich bei diesen Gelegenheiten auch das abholen können, was ihm für seine 10-jährige Intendanz und für seine jahrzehntelange Mitarbeit und Zugehörigkeit zu den Salzburger Festspielen zusteht. Nämlich, das kann man, glaube ich, so sagen, Ovationen.
Sie haben die Eröffnung schon angesprochen. Es war eine sehr politische Eröffnung. Maria Kalesnikava hat die Rede gehalten, die Festspielrede gehalten. Die Ausrichtung dieses Eröffnungsfestes geht ja von der Landesregierung aus. Ihnen war ganz, ganz wichtig, ein Zeichen des Theaters, des Wortes mit hineinzubringen, denn bislang oder in den letzten Jahren war eigentlich die Musik im Überhang. Senta Berger, Sie haben es schon erwähnt, hat einen Text von Max Reinhardt gelesen, 1943 in seinem Todesjahr. Er hat diesen Text Resignation genannt und er hat ihn in der Emigration geschrieben, also auch ein politischer Hintergrund. Wie politisch ist Theater? Wie politisch sind auch die Festspiele?
Also, um nochmal auf diesen Text von Max Reinhardt zurückzukommen, ich muss ja gestehen, dass ich diesen Titel, den er selber gewählt hat, oder das weiß ich nicht, vielleicht, weil der Text ist ja erst posthum erschienen, vielleicht wurde er auch so genannt, Resignation. Ich habe das unterschlagen und habe nur das Entstehungsjahr 1943 genannt, weil ich das bemerkenswert fand, in Europa war Krieg, er war in der Emigration und er hat eben beschrieben, dass in einer Zeit, wo die Menschen ganz andere Probleme haben, wie schwer es ist, sozusagen unser Metier zu präsentieren und was Theater eigentlich vom Publikum erwartet und verlangt, nämlich eine Offenheit, eine Durchlässigkeit, auch eine Konzentration auf Dinge. Und Theater oder in dem Falle Kultur, würde ich sagen, weil das betrifft auch Oper, Konzert etc., ist nicht in erster Linie oder bewusst politisch, sondern es ist sozusagen, es passiert das, was man damit macht oder wie man es programmiert, in welchen Kontext man es setzt, wie man die Geschichte erzählt, auch sozusagen welche Interpretation man wählt. Ich persönlich finde, Festspiele dürfen sich auch den Luxus von Eskapismus erlauben, weil die Menschen, die zu uns kommen, Zehntausende von Menschen jeden Sommer, kommen natürlich auch, weil sie was für ihre Seele tun möchten, weil sie was für ihr Herz, würde ich jetzt wieder sagen, sich auch wünschen. Und natürlich geht es darum, dass wir uns auch dieses Gefühl erlauben dürfen, wegzutauchen und Ausflüge zu machen in Fantasiewelten. Und das können wir mit der Musik und auch durch Poesie. aber dass man trotzdem, nennt es mal sozusagen, den Blick für die Realität nicht verliert, das beweisen ja auch die Art und Weise, wie dann die Künstlerinnen und Künstler die Geschichten erzählen. In Carmen war das deutlich zu erleben. Wir reden von Schwerstarbeit, wir reden von Migration, wir reden von Gewalt. Das alles kann vorkommen, aber es kann einem auch auf eine Art und Weise erzählt werden, dass man vielleicht die Chance hat, anders über unsere Situation zu reflektieren. Und ich habe mich dieses Jahr natürlich wegen des Jubiläumsjahrs ja auch sehr mit Ingeborg Bachmann beschäftigt. Und sie sagt irgendwie, die Geschichte lehrt uns täglich, aber sie findet keine Schüler. Oder hätten wir das Wort mehr, wir bräuchten die Waffen nicht. Es geht immer wieder darum, dass wir uns versuchen, daran zu erinnern, die Menschen, die über die, ich nenne es mal, die Geschicke verhandeln, wir sind dafür verantwortlich, um wen es sich handelt. Und auch insofern ist alles, was wir tun, auch wie wir mit Kultur umgehen, politisch.
Wir kommen aus einer Aufführung anders heraus, als wir hineingegangen sind. Ja. Hat Kunst, Kultur, das Wort, die Musik auch eine Botschaft, ein völkerverbindendes Moment? Kann Kultur Ähnliches leisten wie Diplomatie?
Also ich finde, Kultur kann enorm viel leisten. Und in früheren Zeiten, und ich wäre dafür, dass das heutzutage auch noch verstärkt stattfindet, wurde ja auch von der Diplomatie Kunst und Kultur immer wieder eingesetzt. Es hat immer autoritäre Regime gegeben, mit denen man sich sozusagen natürlich politisch nicht gemein machen wollte, aber wir hatten doch noch stärkeren Austausch. Das waren natürlich Situationen, da gab es keinen Krieg. Es gab halt einfach
aber den Kalten sogenannten Krieg.
Das wollte ich gerade sagen. Es gab den sogenannten Kalten Krieg. Und es gab diese Chance, dass wir mit Konzerten, dass wir mit Theateraufführungen hingefahren sind und dadurch eine Art von Dialog entstand, der ja auch gerade bei den Menschen vor Ort in den Ländern enorm wichtig war. Der Austausch, die Diskussionen, die nach solchen Abenden stattfinden. Ich glaube, das war immer sehr bereichernd, nämlich für die, die hingereist sind und für die, die Chance hatten, das dort zu erleben.
Sie haben die Carmen schon erlebt und diese wunderbare Inszenierung von Gabriela Carrizzo. Ja. Sie geht ja auf die Femizide ein in einer subtilen Art und Weise. Und wenn man bedenkt, dass in Österreich bisher 15 Femizide passiert sind, Frau Carrizzo ist halb Argentinierin, ja, und sie hat gesagt, 137, ja, wären es in Argentinien bereits gewesen. Das heißt, dass alle 37 Stunden eine Frau ermordet wird aufgrund ihres Geschlechts. Auch Faust, finde ich, ist ganz in der Zeit, nämlich in dieser Selbstbeschau. Was Ulrich Rasche hier auf der Perner Insel auf die Bühne bringt, ist auch ein Tanztheater. Und ich habe da so eine Verbindung gesehen zwischen den beiden. Das ist die Bewegung. Carrizzo hat ja immer einen Doppelgänger, eine Doppelgängerin, hat auch die Mutter als Verweis. Und Ulrich Rasche lässt den Faust sehr um sich kreisen, was ja auch so ein Thema unserer Zeit ist. Wie schaffen es Regisseurinnen, Regisseure, aus diesen alten Texten, aus diesen alten Libretti das Zeitgemäße mit hineinzubringen?
Naja, Faust ist ja der Stoff, der uns sozusagen seit seiner Entstehung bewegt. Und es sind die zentralen Fragen, die, glaube ich, nahezu jeder Mensch sich irgendwann stellt. Und Ulrich Rasche hat natürlich durch seine Art, wie er solche großen Stoffe behandelt, das hat immer sehr viel auch mit Bewegung zu tun. Also Emotion ist bei ihm auch Motion. Und als Sie gerade sozusagen darüber gesprochen haben, ist mir dann trotzdem auch sofort wieder der Handke eingefallen, weil selbst in der Regiearbeit von Jossi Wieler mit Jens Harzer und Marina Galitsch Das ist ein Text sozusagen, wo man gedanklich im Kopf von Peter Handke vielleicht mitwandern, mitspazieren kann durch ein gelebtes Leben. Und gleichzeitig wird es unglaublich körperlich umgesetzt. Nicht nur, weil es Musik gibt und die beiden quasi tanzen, sondern auch, weil, ja, das braucht man, um überhaupt alles auszuhalten, dass man sich regelmäßig nicht nur gedanklich, sondern auch anders bewegt. Aber die Stoffe, dass wir uns damit befassen, haben wir das richtige Leben gelebt oder hätten wir was anders machen können oder können wir nochmal neu starten? Das sind, glaube ich, die zentralen Fragen und da wird uns der Stoff nie ausgehen.
Es kommt ja Elfriede Jelinek, noch eine Nobelpreisträgerin, ja, die längere Zeit nicht in Salzburg war, Salzburg gemieden hat, nach einem Skandal beleidigt war, Salzburger Boden nichts mehr betreten hat. Peter Handke war ja bei der Premiere, worüber sich alle sehr, sehr gefreut haben. Sie sich auch, gemeinsam mit Christoph Ransmeier. Da kursiert ein Foto, zwei strahlende Menschen, die sich freuen. Auch Elfriede Jelinek nimmt ein Thema unserer Zeit auf die Bühne mit.
Wobei man zu Elfriede Jelinek sagen muss, unabhängig davon, ob sie vielleicht, sage ich jetzt mal, sich über Salzburg, ich glaube nicht, dass sie sich noch grämt, aber dass es sozusagen einen Anlass gab. Sie hat sich doch eigentlich die letzten anderthalb Jahrzehnte wirklich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Man kann mit ihr Kontakt haben im Sinne von, man kann mit ihr telefonieren, man kann jederzeit mit ihr mailen, weil sie sofort antwortet. Und natürlich gibt es Menschen, die sie seit langem kennen. Man kann sie auch besuchen, aber dass sie nicht in die Aufführungen geht oder ganz, ganz, ganz selten vielleicht mal einen Probenbesuch macht, das hat jetzt nichts, sage ich jetzt mal, mit Salzburg zu tun. Und zu Nikolaus Stehmann, dem Regisseur der diesjährigen Aufführung, hat sie wirklich eine jahrzehntelange enge Verbindung, weil Nikolaus hat sehr viele Stücke von ihr inszeniert. Und ich freue mich sehr, erstens, weil es mein altes Theater ist, das mit dieser Koproduktion auf die Perna-Insel kommt, eine tolle Besetzung. Aber natürlich ist es wie immer bei Elfriede Jelinek ein unglaublich heutiger Stoff, Themen, die uns alle gerade zu bewegen, wenn wir entweder so wie ich Nachrichten-Junkies sind oder aber uns einfach für die Themen der Zeit interessieren, ob es jetzt, ich will es gar nicht so platt Kapitalismuskritik nennen, weil es ist viel subtiler und viel, auch viel mehr Entertainment, wie sie sozusagen diese Dinge behandelt. Aber es geht natürlich um so vieles. Es geht darum, wie gehen wir mit der Natur um? Wie diktiert uns sozusagen irgendwelche Autokraten gerade sozusagen die Weltlage? Wie reagiert die Wirtschaft darauf? Aber es geht auch immer darum, wie gehen wir damit um? Und ich finde das ein unfassbar reizvollen Stoff und ich rechne mit vielen Überraschungen bei der Aufführung.
Karin Bergmann, Sie haben es schon gesagt, bei den heurigen Salzburger Festspielen sind die Themen, die uns zutiefst bewegen, jede von uns, jeden von uns in einer anderen Art und Weise. Der wunderbare Schauspieler Jens Harzer sagt in De Profundis, die Vergangenheit liegt vor mir. Die Vergangenheit reicht in unsere Gegenwart, in unser Sein herein. Auch die Vergangenheit der Theaternärrin Karin Bergmann, die ja, wie ich recherchiert habe, seit Kindesbeinen an in das Theater vernarrt ist. Woher kommt diese Liebe und diese Leidenschaft?
Also ursprünglich war das die Literatur. Und ich weiß es nicht, wahrscheinlich werden es die meisten von Ihnen wissen. Ich heiße nicht nur Bergmann, ich komme aus einer Bergmann-Familie. Mein Vater hat vor Kohle gearbeitet. Bei uns zu Hause gab es keine, ich nenne es jetzt mal, Kultur im Sinne von Bücher oder Musik. Also ja. Und das heißt, ich habe mich als Kind und dann natürlich extrem als Jugendliche in die Literatur versenkt. Und habe mich da auch relativ früh mit überfordert. Und mit der Literatur ist man immer alleine. Man stellt sich viele Fragen und es gibt wenige Menschen, die man sich dann traut, zu fragen, ob es Antworten gibt. Und als ich als Teenager zum ersten Mal im Theater war und erlebt habe, man sitzt abends im Dunkeln zwischen Menschen und vorne auf der Bühne sind lebendige Menschen, die, egal um welche Stücke es sich handelt, um Klassiker der Moderne, wenn ich jetzt über meinen Liebling Tschechow spreche, oder im Shakespeare oder auch viel, viel Zeitgenössisches. Da geht es im Grunde genommen um die Themen, die unser aller Leben bewegen. Und es geht auch um die heikelsten und um die intimsten Dinge. Es geht um Familienprobleme. Es geht um die großen Fragen, die man sich auch als junger Mensch stellt. Und dass die sich getraut haben, das alles da vorne auszusprechen, das hat mich damals so begeistert und ermutigt, dass ich gedacht habe, da muss ich hingehen. Das kann für mich sozusagen lebensrettend sein. Und ja, dass das geklappt hat, das ist immer noch etwas, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ich hatte das Glück, mit Mitte 20 mein erstes Engagement bei Klaus Peimann zu haben und bin dann zwar von ihm aus sozusagen einige Jahre an ein anderes Theater nach Hamburg gegangen, aber ich hatte das Glück, dann ans Burgtheater zu gehen mit ihm und von dort aus sehr schöne Stationen zu haben. Ich habe sie schon erwähnt, einige Jahre an der Volksoper, aber ich war auch im Theater an der Wien, bevor ich dann zurückgekehrt bin in neuer Funktion ans Burgtheater. Für mich ist aber, ich möchte es noch kurz sagen, für mich war eine der schönsten Phasen, als ich zu Beginn der 90er Jahre als Gérard Mortier hier gearbeitet hat. Da hatte ich das Glück, mit Hans Landesmann eine freundschaftliche Verbindung zu haben. Und das heißt, in den Jahren konnte ich hier schon so viel sehen, so viel großartige Aufführungen, Opern, tolle Konzerte. Claudio Abbado, das waren für mich die größten Erlebnisse, die Konzerte mit ihm. Und im Grunde genommen kenne ich natürlich auch Markus aus der Zeit, aus Zeitfluss. Also das war... ich habe damals sicherlich noch kein Rüstzeug bekommen für das, was ich jetzt hier heute mich kurzfristig traue. Aber es war schon ausschlaggebend dafür, dass ich mich auch mittlerweile seit 40 Jahren in dieses Land dann doch so verliebt habe, dass ich immer hier geblieben bin, dass es hier so großartige Kunst zu sehen gibt.
Aber doch das Preußische nicht verloren hat und durchsetzungskräftig von der guten zweiten zur tollkühnen ersten jetzt auch in Salzburg den Theaterkern leitet und zieht. Thomas Bernhardt hat viele Uraufführungen hier in Salzburg gehabt mit Klaus Peimann. Wird es einen Thomas Bernhardt vielleicht in nächster Zeit geben? Vielleicht ein Déjà-vu mit Sven-Erik Bechtolf, der ja hier auch das Theater geleitet hat, kurze Zeit eingesprungen ist, auch als Intendant, als
jüngster Intendant,
Leben alles geschmissen hat.
Also Sven-Erik Bechtolf schätze ich natürlich sehr, weil er war viele Jahre lang ein zentraler Protagonist am Burgtheater. Und ich hatte das Glück und das Vergnügen, ihn in dieses sehr, sehr hübsche, aber kleine Theater am Traunsee nach Gmunden zu verführen. Wir hatten ja am 3. Juli Premiere von Thomas Bernhardts Elisabeth II. Ich war auch ganz glücklich und richtig stolz, dass wahnsinnig viele Menschen aus Salzburg gekommen sind, um sich das anzuschauen.
So wie heute ganz viele Menschen aus Gmunden da sind. Herzlich willkommen.
Und ich möchte auch Sven-Erik Bechtolf für meine Zeit hier wieder nach Salzburg verlocken als Spieler. Und das sieht auch ganz gut aus. Da denke ich aber nicht an Thomas Bernhardt, sondern an was anderes.
Sie haben Mortier erwähnt, der die Salzburger Festspiele sehr, sehr geprägt hat. Markus Hinterhäuser hat, wie wahrscheinlich einige von Ihnen auch, François d'Assis gesehen, dass Mortier nach Salzburg gebracht hat, damals mit, danke vielmals, mit Peter Sellers, was ja so prägend war. Es kommt heuer wieder. Worauf dürfen wir uns da freuen?
Also Saint-François d'Assise ist natürlich eines der Herzstücke des diesjährigen Festivalprogramms. Es ist eine unglaubliche Oper und eine wahnsinnige Herausforderung, vor allem für Philipp Sley, der den Saint-François singt, ein großartiger Sänger. Ich freue mich auch sehr, dass Romeo Castellucci das macht. Er hat doch eine starke Affinität zu solchen auch spirituellen Themen, denke ich. Ja, ich finde es natürlich auch schön, dass das in diesem Jahr stattfindet, wo wir dieses 800-Jahr-Jubiläum von Franz von Assisi haben. Ich glaube, es wird ein toller musikalischer Abend. Es wird wie immer natürlich auch szenisch herausfordernd bei dem Regisseur. Ja, das ist nach der Ariadne, die jetzt noch vor uns liegt, dann sozusagen die kommende Opernpremiere.
Sie haben auch viele Konzerte bei der Ouvertüre spirituell besucht, haben die Disputationes begrüßt. Sind Sie ein spiritueller Mensch?
Ja, sehr, im Sinne von, dass für mich hat das hauptsächlich mit Natur zu tun. Ich gehöre jetzt im Augenblick, weil das war auch mal anders als junger Mensch, ich gehöre keinem sozusagen fixen Glauben an, der sozusagen jetzt ja amtlich ist. Ich würde mich aber auch nicht unbedingt als Agnostiker bezeichnen. Ich bin schon jemand, der regelmäßig so, ich nenne es jetzt mal eine Art von innerer Einkehr hat, weil er doch mit der Natur sehr im Dialog ist, wo ich natürlich sofort wieder auf Franz von Assisi komme. Ich glaube, das hilft einem als Mensch einfach weiter, wenn man weiß, wir sind Teil eines großen Ganzen und wir müssen sozusagen im Austausch mit dem sein, was uns da geschenkt wurde. Und vor allem, das Allerwichtigste, eigentlich sind wir verantwortlich. Und das ist im Moment unser zentrales Problem.
Die Musik hilft ja auch sehr, in dieses Denken, in die Trance einzutauchen. Auch manchmal nach einem Tag wie bei den Salzburger Festspielen. Hören Sie da vielleicht noch Musik?
Also im Moment höre ich wenig Musik, weil ich doch versuche, relativ viel zu erleben. Ich habe bei der Ouvertüre spirituell nicht genug Konzerte miterleben dürfen, aber doch wunderschöne. Und ich gehe natürlich auch in Proben und ich möchte mich auch nicht überladen. Also zu Hause ist es eher so, dass ich jetzt ja noch ein bisschen nachdenke, mir Notizen mache und irgendwann nachts die ZIP2 nachschaue.
Wir, wunderbar, vielleicht auch noch Ö1 höre.
Ich wurde vor kurzem gefragt, was frühstücken Sie? Und da habe ich gesagt, Radio und Kaffee, weil Ö1, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist der Partner, mit dem ich den Tag beginne.
Vielen, vielen Dank. Ja. Ich habe heute an Sie gedacht in der Früh und die wunderbare Kritik nach Werther gehört, ja, ja. Diese großartige Oper. Ja. Sie lieben ja eigentlich Klaviermusik.
Ja.
Da war ja ein Pianist jetzt, den Sie besonders mögen im Programm. Seinetwegen sind Sie ja auch
Grigori Sokolow habe ich in all den ganzen Jahren, wo er nach Salzburg kommt, war ich immer da. Und ja, seine Interpretationen liebe ich unglaublich. Aber ich bin jemand, die überhaupt gerne Klaviermusik hört. Und ja, also wenn ich zum Beispiel Satie, kann mich völlig entspannen.
Okay. Wenig entspannend ist das Frauen in Führungspositionen. Wir haben eine Dirigentin, Jana Malwitz, die leider nicht alle Konzerte dirigieren kann.
Wegen eines sehr schönen Grundes, weil sie schwanger ist.
Wegen eines sehr schönen Grundes. Ist das auch immer noch ein Handicap, warum Frauen nicht engagiert werden?
Also ich glaube vor allem, dass Frauen irgendwie viel mehr Mut haben müssen, sich zu bewerben. Ich war etwas schockiert, als ich gehört habe, dass ich quasi für die langfristige Nachfolge, die ja in diesem Herbst installiert werden soll, für die Intendanz der Salzburger Festspiele, dass von 21 Bewerbungen nur 4 Frauen sind. Andererseits habe ich mir dann gedacht, da können sich noch keine jungen Frauen bewerben, weil um dieses Amt zu erfüllen, braucht man doch gewisse Voraussetzungen und Erfahrungen. Und natürlich kommt da die Generation dann zum Zug, also eine unter mir. Und da gibt es noch viel zu wenig Frauen in Führungspositionen, weil sie halt auch noch nicht genug zum Zug gekommen sind. Ich bin jemand gewesen, die eigentlich fast Zeit ihres Lebens immer gegen die Quote war, weil ich gesagt habe, in erster Linie geht es um Kompetenz, wenn wir eine Funktion sozusagen anstreben. Mittlerweile im Alter bin ich aber für die Quote, weil ich das Gefühl habe, die Männer haben halt doch noch die besseren Netzwerke. Und sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich richten, aber wir brauchen sozusagen einfach viel mehr sichtbar Frauen in Ämtern. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir seit gestern wissen, dass ein Mann, was hohe Zeit wurde, endlich seinen Platz geräumt hat, wenn ich an die Wiener Wirtschaft denke, auch da kommt jetzt wieder eine Frau und immer heißt es, die kommen dann, wenn es ums Aufräumen geht. Nein, wir müssen uns trauen, uns auch vorher schon den Dingen zu stellen. Und das kann ich nur an die jüngeren Frauen als Appell richten.
Ihnen liegt die Jugend sehr am Herzen?
Ja, sehr.
Sie sind, um noch einmal die Salzkammergut-Festwochen zu erwähnen, dort in die Schulen gegangen, wollten jugendliche Kinder für das Theater begeistern, haben jetzt vor, ein Programm mit alten Regiemeistern und jungen Regisseurinnen zusammenzubringen. Das wird Früchte tragen. Wie gehen Sie das an? Wie machen Sie das? Gibt's Geld dafür? Ja.
Nein, das ist natürlich noch ein, Sie sprechen jetzt einen wunden Punkt an, weil ich ja immer noch dem nachhänge, dass es hier mal eine fantastische Einrichtung gab, nämlich dieses Young Directors Project. Dafür gab es aber eine bestimmte Förderung, ein Mäzen. Ich würde mir wünschen und werde das auch weiterhin versuchen, dass wir auch sozusagen eine verstärkte Förderung für das Schauspiel bei den Salzburger Festspielen finden. Ich meine, immerhin ist der Jedermann eines der ganz wichtigen zentralen Säulen im Festspielprogramm und zwar in jeder Beziehung. Und die Festspiele hatten auch zu Zeiten, als Peter Stein hier noch gearbeitet hat, ein größeres Budget, um Schauspiel sozusagen auch prominenter sichtbar zu machen. Es gab die großen Aufführungen in der Felsenreitschule. Ich finde es ganz extrem wichtig, auch sozusagen zu zeigen, worauf Sie angesprochen haben, dass es ganz, ganz interessante, begabte, junge Regisseurinnen, Regisseure gibt. Und das auch im nächsten Jahr werde ich mich das bereits trauen, eine junge Regisseurin zu holen. Aber um das vielleicht verstärkt zu machen, wenn Sie Menschen kennen, die vielleicht die Chance haben, sowas zu fördern, bitte dafür Reklame zu machen. Jugend für unser Metier ist extrem wichtig. Ich meine, so wie die Salzburger Festspiele ja auch Tickets für Menschen unter 27 günstig anbieten, etwas möchte ich auch noch thematisieren, weil mir das ganz, ganz wichtig ist. Manchmal hilft es als Einstieg. Manchmal kommt man auch sozusagen nur so dazu. Ich finde die Festspielnächte, die Siemens-Festspielnächte, eine großartige Einrichtung, weil Partizipation in jeder Beziehung, dass Menschen, die vielleicht nur selten oder noch nicht die Chance haben, sich auch ein Ticket für die Festspiele zu kaufen, das alles ist enorm wichtig. Und ja, und ich glaube, dass junge Leute zu gewinnen sind, auch wenn sie die Chance haben, Menschen ihrer Generation als Macher zu sehen, als Regisseur, als Bühnenbildnerin, Bühnenbildner und vielleicht eben auch junge Teens. Ja.
Nestroy wird das Zitat zugeschrieben, die Phönizier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig?
Genau.
Sie sind bekannt dafür, dass Sie auch mit Sponsoren reden, dass Sie das Burgtheater wieder in ruhigere Gefilde gebracht haben. Auch bei den Salzburger Festspielen steht eine Herausforderung, der Umbau. Das geschlossene große Festspielhaus 2028.
2028 kann das große Festspielhaus noch bespielt werden, okay, aber eingeschränkt. Also es wird nur eine große Produktion geben. Die Schließung betrifft dann 29, 30 und wahrscheinlich 31.
Ja. Gibt schon eine Idee für eine Spielstätte?
Nein, es gibt verschiedene Überlegungen. Zum einen gibt es vielleicht die Möglichkeit einer interimistischen Spielstätte, die wirklich temporär aufgebaut wird. Zum anderen gibt es auch die Überlegung, vielleicht doch noch mal die Messe zu bespielen. Das alles muss sicherlich im Herbst sehr, sehr sorgfältig geprüft werden und die Entscheidung muss zügig fallen.
Ich habe gehört, dass Sie gerne Feste feiern. Wir haben die Premiere schon angesprochen von Peter Handkes Stück Schnee von gestern, Schnee von morgen. War das eine tolle Premierenfeier?
Ja, das war eine sehr, sehr schöne Premierenfeier.
Es war ja auch der Bundespräsident da, den Sie besonders schätzen.
Ja, also Alexander Van der Bellen schätze ich sehr und auch Doris Schmiedauer, weil sie eben auch nicht nur zu besonderen Ereignissen sozusagen Kultur besuchen. Ich kenne Alexander Van der Bellen noch aus meiner Burgtheaterzeit. Da war das häufiger so, dass der Oberbilleteur abends ganz aufgeregt anrief, der Bundespräsident ist im Publikum. Und wenn ich gesagt habe, wieso weiß ich davon nichts, dann hätte ich ihn begrüßt. Dann hat sich immer herausgestellt, er hatte ein Wahlabonnement auf den Mädchennamen seiner Frau und sie haben die Karten auf Schmiedauer bestellt. Also er war regelmäßiger Theatergänger und er interessiert sich aber auch sehr immer für das gesamte Festspielprogramm. Und er war im unter anderem in der Handke-Uraufführung, aber die Premierenfeier war deswegen schön, weil der Dichter doch eine ganze Weile geblieben ist, obwohl er natürlich eingeschränkt war, alle konnten es sehen, er geht mittlerweile am Stock. Das muss man nicht, wenn man über 80 ist, aber er hatte einen Sturz. Es war fabelhaft, dass er sich überhaupt diese Reise angetan hat. Aber ich glaube, es hat ihm sehr, sehr viel bedeutet, auch weil er natürlich mit Jens Harzer eine Verbindung hat, der ja schon Stücke von ihm gespielt hat, wenn ich jetzt an Immer noch Sturm denke. Und es gibt nichts Schöneres als eine Premierenfeier für ein Schauspiel, wenn man einen lebenden Autor oder eine Autorin da hat.
Ich möchte noch ein Zitat, das ich treffend gefunden habe von Karin Bergmann. 2019 habe ich ein bisschen gestöbert. Karin Bergmann, die Waffe des Journalisten, der Journalistin ist das Archiv im Standard. Ich bin radikal, was Emotionen betrifft. Offenheit ist meine Waffe. Ich kann ziemlich hart sein. Auch zu sich selbst ist Karin Bergmann auch zu sich selbst hart. Wenn zum Beispiel verlassene Liebhaber wie Klaus Peimann wütend dann durch die Gegend rennen, böse Briefe schreiben und das Schlechteste der Welt wünschen. Wie geht man damit um?
Also da weiß man natürlich, dass das aus einer sehr schönen Emotion heraus passiert. Wenn man eine jahrelange, enge, gute Zusammenarbeit hat und man jemanden nicht verlieren möchte, ja, dann kann man sich schon mal im Ton vergreifen. Es ist schwierig, dass man das dann auch zu Papier bringt. Aber ich bin auch ein sehr, sehr großzügiger Mensch. Und das ist, glaube ich, das, was mein Leben extrem erleichtert. Ich bin hart im Sinne von, dass ich manchmal strenge Urteile fälle. Ich bin, hart ist eine harte Vokabel, ich bin sehr, sehr streng und skeptisch, was mich persönlich betrifft. Ich bin von Selbstzweifeln natürlich auch geprägt. Klar stehe ich auch manchmal hier morgens jetzt vorm Spiegel und denke, Bergmann, du hast dich total übernommen, dass du dich das traust. Und das wird mir auch immer wieder, so wie ich mich beurteile, zwischendurch gezeigt. Aber ich habe es mich getraut, weil ich weiß, die Begegnungen, die Kontakte, das sozusagen, was ich mit großartigen Künstlerinnen und Künstlern hier erleben darf, das sozusagen entschädigt mich für vieles. Und ich kann mich dann auch wieder wahnsinnig freuen. Und ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass man eben, und im Moment gäbe es viele Situationen, für die das ganz wichtig ist, dass man großzügig ist.
Also, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie stimmen mit mir überein. Ich habe nichts davon bemerkt, dass Karin Bergmann sich übernommen hätte. Und sie selbst hat ja gesagt, es hat sie nie auf die Bühne gedrängt. Sie hat keine Scheu, anzusagen, zu begrüßen, Reden zu halten. Also es war nicht das schauspielerische Talent, das das vorgegeben hat, sich nicht übernommen zu haben. Und ich freue mich sehr, dass sie die Herausforderung angenommen hat. Nun haben wir schon ein bisschen über das neue Programm spekuliert. Nestroy ist ein österreichischer Autor, Dichter, den Sie schätzen, vielleicht gerne auf die Bühne bringen, Grillparzer auch, und Sie träumen von den großen Stücken, Herausforderungen. Was könnte denn das bringen?
Ja, also ich werde jetzt nichts über das Programm des nächsten Jahres verraten. Das kann ich nun wirklich nicht, weil ich möchte ja gern, dass Sie neugierig bleiben und wiederkommen. Und ich habe ja schon das ein oder andere immer mal wieder stückchenweise gesagt. Man weiß, ja, wir haben über Sven-Erik Bechtolf gesprochen. Ich wurde nach ihr gefragt und habe immer mal wieder auch über Andrea Breth gesprochen. Ja, ich möchte einen tollen Spielplan machen, der halt aber auch die richtige Mischung zwischen Zeitgenossenschaft und den großen Stoffen bringt. Ich weiß aber auch, dass das Publikum, was nach Salzburg kommt, auch eine Sehnsucht hat nach den ganz großen Stoffen. Und ich persönlich finde halt Salzburg auch den richtigen Ort, um die große österreichische Dramatik zu präsentieren. Nicht nur, wie wir es mit Hoffmannsthal jedes Jahr machen. Da habe ich hoffentlich einiges im Köcher und bitte geben Sie mir noch etwas Zeit.
Weil Sie Hoffmannsthal erwähnt haben, Jedermann haben Sie ein Stück neu schreiben, interpretieren lassen fürs Burgtheater. Wird dieses Stück vielleicht auch in Salzburg zu sehen sein?
Sie bringen mich auf Ideen.
Das freut mich. Ja. Das ist ein schönes Kompliment. Es ist Ihr großes Glück, im Theaterbereich zu sein. Sie haben als Jugendliche gewusst, hier bin ich zu Hause, hier bin ich angekommen. Sie haben schon mehrmals betont, dass Sie keine Position mehr anstreben nach dieser Zeit, aber Sie sind der Verantwortung gewöhnt. Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie jemals sagen werden, Theater, das ist Schnee von gestern, sondern ganz im Gegenteil, mit Jens Harzer, der im Kreuz und Quergeher von Peter Handke gesagt hat, was für ein Glück in deinem Leben und was für ein Glück erst wird dich erwarten in deinem nächsten. Die Salzburger Festspiele sind jetzt das nächste Leben und dafür wünschen wir Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch. Danke, danke.
Karin Bergmann über ihren Anfang in der Festspielsaison 2026, ihre Pläne für die nächste Saison anlässlich eines Künstlergesprächs der Freunde der Salzburger Festspiele bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald bei einer Besprechung über Saint-François d'Assise, der Oper von Olivier Messiaen in der Felsenreitschule, inszeniert von Romeo Castellucci, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.